Backspin Sports Corner.
Are you ready to play the game?
You like that? You like that?
When it's time for action.
Da-da-da, I love sports.
Backspin
Sports Corner.
Herzlich willkommen zu Sports Corner Folge 11. In der letzten Folge haben wir noch schön rumgealbert und uns darüber gefreut, dass Folge 10 pünktlich zum Super Bowl stattfand. In den letzten zwei Wochen sind aber Sachen passiert, die wir uns so nicht gewünscht und bei weitem auch nicht vorstellen konnten. Das betrifft auch internationalen Sport, aber generell auch Sachen, die viel, viel wichtiger sind. Nichtsdestotrotz, wir reden jetzt hier über das, was wir am liebsten machen, über US-Sport, denn wir möchten auch weiterhin da einfach für Ablenkung sorgen, wenn man es so nennen kann. Aber sind natürlich beide hier einer Meinung, wenn es um die großen Themen geht. Richtig? Schönen guten Tag, Pimpf.
Was geht, Bro? Also wir werden wahrscheinlich hier und da sicherlich auch nochmal irgendwie auf Reactions zu sprechen kommen, irgendwie aus dem Sportbereich. Wir haben auch überlegt, machen wir das jetzt, machen wir das nicht, aber wie Peter schon meinte, ein bisschen Ablenkung tut uns, glaube ich, allen gut. Wir sitzen alle zu Hause, konsumieren den ganzen Tag irgendwas, was mit diesen schrecklichen Ereignissen in der Ukraine zu tun hat, und haben uns jetzt dazu entschlossen, einfach mal kurz und locker ein bisschen über das aktuelle Geschehen in der NBA, in der NFL zu quatschen. Und sprechen natürlich unsere volle Solidarität mit der Ukraine aus, mit allen flüchtenden Menschen. Und ansonsten würde ich sagen, lass uns doch direkt reinstarten. Du hast, glaube ich, ein bisschen was um das runde Ei mit dabei, wo ich noch nicht so gut informiert bin.
Ist richtig, ist auch ein guter Zeitpunkt, jetzt ein bisschen Abstand zu nehmen von der NFL. Nächste Spannende ist eben der NFL-Draft und sonst ja eben die Preseason, die dann im August startet. Und was das Spannende war, dass nach und nach wurde es immer klarer, wie die globalen Pläne der NFL sich dann auch tatsächlich auswirken. Und es gab ja schon eine ganze Weile die London Games. Das haben sie ja irgendwann auch immer weiter ausgeweitet auf 2 Stadien und 4 Spiele. Da wissen wir jetzt schon, die Saints kommen, die Green Bay Packers kommen. Das ist auch, glaube ich, für viele ganz, ganz wichtig. Die haben auch eine riesen Fangemeinschaft hier und haben ja eben so diesen, ja, wie soll man es sagen? Die verkörpern am ehesten das, was wir an so Bundesliga-Vereinen mögen oder klassischen Fußballvereinen, so also, kein Owner, ist so Freiburg-mäßig, ne?
Ja, ja, voll. Das finde ich auf jeden Fall auch jetzt überraschend. Wie gesagt, ich meinte es ja eben schon im Vorgespräch, ich weiß noch nicht, welche Teams nach London kommen. Und ich glaube, auf die Packers hätte ich als allerletztes getippt tatsächlich. Finde ich sehr cool, weil sonst war es ja meistens irgendwie so, okay, keine Ahnung, die Dolphins sind jetzt gerade nicht so on the run, die schicken wir mal nach London und sowas, ne? Aber dass jetzt wirklich die Packers herkommen, das ist schon stabil, Alter.
Genau, und natürlich kommen auch die Jaguars, die bisher immer da waren. Die London Jaguars werden sie teilweise auch genannt.
Ja, das ist dann wieder, ne, wo ich gerade die Wertschätzung der Packers gelobt habe, sind es dann halt wieder, na gut, und dann schicken wir mal wieder die Jaguars hin.
Es gibt verrückte Theorien, ob und wann die Jaguars umgesiedelt werden sollten nach London. Das ist gerade wieder ein bisschen auf Eis gelegt, einfach weil die neu investieren in ihren Komplex, auch zusammen mit der Stadt, eben in Jacksonville, in Florida. Die Jaguars sind einfach eines der jüngsten Teams mit nicht so einer hohen Zuschauerzahl. Ganz viele starke Colleges in dem Umlauf oder im Umland, bei denen die eben total beliebt sind. Die Jaguars einfach nicht, haben es irgendwie noch nicht so ganz geschafft. Ich glaube, bisher gibt es auch erst einen Jaguar in der Hall of Fame.
Krass.
Was auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass das Team jung ist, aber einfach auch, dass es ja noch nicht so die starken Charakter bisher hervorgebracht hat. Schauen wir mal, ob Trevor Lawrence das ändert, der gerade bei den Jaguars spielt. Heißt aber auch, es fehlt noch ein Team, was in London spielt.
War jetzt eins davon schon eine Paarung? Nee.
Nee, das weiß man noch nicht. Also du weißt bisher nur, welche Teams kommen. Und man muss eben auch dazu sagen, dass ja die Teams, die konnten sich darauf bewerben, sozusagen an dem frei übersetzt Internationalisierungsprogramm der NFL teilzunehmen und sich als Marke eben auch global so zu vermarkten. Und da kommen wir jetzt eben auch zum heißen Thema. Das heißt, man wusste auch eben auch schon vorher, wer kommt nach München. Erstmal war die heiße Debatte, okay, welche Stadt wird es in Deutschland? Jetzt wissen wir zumindest, in diesem Jahr wird es München, danach Frankfurt. Und danach ist noch nicht genau klar, wie es dann aufgeteilt wird, aber auch zwischen München und Frankfurt. Also ob wir jetzt sowas bekommen wie München, Frankfurt oder München, Frankfurt, Frankfurt, München, irgendwie sowas.
Ja.
Da kommen dann Teams hin. Natürlich für uns hier besonders spannend. Aber wir wissen ja auch schon teilweise die Spielpläne von den Teams.
Und ich natürlich nicht, aber ja.
Die, die Buccaneers kommen eben nach München, wie schon gesagt, und da gibt's jetzt zur Auswahl. Also das kann wirklich ein Knaller werden, auch wie du es eben schon meintest, sonst haben wir die Kracher eben nicht in London. Die sind ja auch ziemlich früh in der Saison, also eh meistens noch nicht so ganz so entscheidend und die Teams sind aus Gründen, die offensichtlich sind, ein bisschen angeschlagen.
Mhm. Auch da war ich auf jeden Fall überrascht. Auch da war ich überrascht, dass es die Buccaneers sind, die tatsächlich nach München kommen.
Die hatten Bock. Und die spielen potenziell gegen die Rams.
Das kann man so festmachen wegen dem Datum oder was hier? Also, ne, weil grob ein Zeitraum festliegt oder
woran? Nee, du weißt jetzt schon, welche Auswärts- und Heimgegner ein Team hat.
Ja.
Und das hängt eben auch zum Beispiel damit zusammen, weil, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, dass die Teams haben ja einen Nachteil, der dadurch entsteht, kann man ja sagen, dass du auf der anderen Seite oder nicht ganz auf der anderen Seite, aber eben weit, weit weg von zu Hause spielst. Mhm. Die Teams bewerben sich dann darauf und dann gibt's eben deren Schedule schon und dann kannst du eben genau die Home- und Away-Games, oder kannst du es dann festmachen, ja.
Okay, aber dann sind das ja quasi 8 Teams, die in Frage kommen.
7 sind's, ja.
Okay, ja, gut. Ja, Rams würde ich nehmen.
Das sind Rams, Falcons, Panthers, Ravens, Bengals.
Mhm.
Kansas City Chiefs.
Mhm.
Oder auch in Deutschland sehr beliebt die Seahawks.
Mhm. Das klingt ja alles spannend.
Voll, muss man wirklich so sagen. Also du hast beide Super Bowl Teams.
Mhm.
Du hast Kansas derbe spannend nach wie vor und natürlich Seahawks, wo ich das Gefühl habe, die sind mit den Patriots alleine so auf der Straße guckend, was für Mützen werden getragen.
Ja, klar.
Eins der beliebtesten Teams.
Ja. Ja.
Und das ist eben auch das Spannende. Die NFL hat ja seit diesem Jahr oder seit letzter Saison 17 Spiele. Das heißt, du hast kannst nicht mehr sagen 8 Zuhause-Spiele, 8 Auswärtsspiele, sondern immer eine Konferenz, das sozusagen ein Heimvorteil mehr, also sozusagen ein Heimspiel dann eben mehr. Und das ist in diesem Jahr dann eben die NFC. Ja. Und deswegen sind es dann auch mehr NFC-Teams. Ja.
Wie hast du da irgendwie was mitbekommen, in welche Richtung das da Quarterback-technisch jetzt bei den Buccaneers geht? Weiß man da schon was? Draften die? Sind die, wollen die irgendjemanden verpflichten? Gibt es da irgendwie ein Follow-up?
Es gibt auf jeden Fall einige Teams, die gerade auf der Quarterback-Suche gibt. Und es gibt so die üblichen Free Agents, die frei werden, wo man es eben auch noch nicht weiß.
Mhm.
Aber ich
finde. Diese Aaron Rodgers Social Media Spielereien Type.
Ja, oder Kyler Murray macht das ja auch gerne nach seinem zweiten Jahr irgendwie. Archiviert er alle seine Posts und holt die dann wieder zurück ins Leben und postet dann, ich habe keinen Bock auf Kindergarten, frei übersetzt, wo man denkt, Digga, also.
You started.
Du bist doch derjenige. Ja, ja, also manchmal denke ich mir wirklich. Ja, nee, kann ich das so stehgreif so nicht sagen. Es gibt so die Namen, die immer wieder rumkursieren, zu dem, was macht so ein Jameis Winston? So ein Teddy Bridgewater. Mhm. Wo gehen die hin, wie die Verträge auslaufen? Oder auch selbst so jemand wie Mitchell Trubisky. Also wo man eigentlich sagen würde, also das sind alles keine Superstars, aber die werden halt alle frei.
Ja.
Wo man immer noch mal denkt, okay, wenn man die günstig schießen kann.
Ja, und halt vor allem, wenn du, also ne, das bleibt ja auch abzuwarten, wie jetzt irgendwie die Struktur der Buccaneers erhalten bleibt und irgendwie so diese, naja, All-Star-Type-Players, die sie sich da um Brady drumherum auch aufgebaut und geangelt haben. Wenn du da einen Quarterback reinschmeißt, der halbwegs schmeißen oder flitzen kann, damit kannst du schon arbeiten mit der Mannschaft, die da steht. Ne? Also da weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Ne? Also du weißt es, Peter, und ich glaube, die HörerInnen, die uns hier ab und zu zugehört haben, wissen das auch, dass ich mich in der Offseason gerne mal ausklinke und absolut gar nicht update, wer jetzt wie wo aufgehört hat und so, sondern ich bin dann pünktlich zum Saisonstart wieder wach. Aber wenn das irgendwie so halbwegs bestehen bleibt, so, dann kann das, glaube ich, auch mit einem Mittelklasse-Quarterback ganz ordentlich funktionieren, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Und genau, die sind gerade eben verfügbar. Ne? So Carson Wentz, Jimmy Garoppolo gibt es natürlich auch noch. Die Steelers sind eben auch so ein Team. Ne? Steelers,
stimmt,
Broncos,
ja.
Die wollen auch welche. Und das sind eigentlich auch alles gute Teams.
Mhm.
Also auch vor allem die Steelers und Broncos sind eigentlich dafür bekannt, dass die einfach ein stabiles Team sind. Also von der, wie sagt man so schön, vom Front Office. Also da passieren wenig komische Sachen. Da werden auch, also gut, die Broncos, die finden irgendwie auch kein Quarterback mehr seit dem Super Bowl.
Aber trotzdem ist ja Broncos immer noch ein Name und irgendwie ein Markt und wie du sagst, eine stabile Franchise irgendwie, wo man, glaube ich, als Spieler dann auch lieber hingeht als zu chronischer 20 Jahre Erfolgslosigkeit Jacksonville-Type-Teams, so, ne?
Auf jeden Fall, genau. Jacksonville hat jetzt ja übrigens Doug Peterson als Head Coach. Da hofft man, dass der deren ehemaligen Nummer 1 Pick Trevor Lawrence noch ein bisschen auf die Spur bringt, nachdem er nicht das ganz zeigen konnte, wofür er so im College als Jahrtausendtalent gefeiert wurde.
Ja, jetzt stell dir Trevor Lawrence bei den Bucks vor. Das könnte schon Spaß machen, Digga, wenn der so einen Bucks-Squad da hat, Alter. Der arme Junge, ey. Der tut mir leid. Sag ich, wie es ist.
Ja, ja, kann ich auch nachvollziehen. Und das ist auch eigentlich so das Spannende, was gerade in der NFL passiert. Ansonsten gibt es immer noch so ein paar Gerüchte, wer jetzt retired und wer nicht. So Aaron Rodgers, wird er retiren oder nicht. Auch, wie gesagt, diese wilden Gerüchte, dass Aaron Donald retiren sollte. Aber das wird sich alles dann in den kommenden Wochen zeigen. Ansonsten sagt man eben, dass die Quarterback-Class nicht so spannend ist dieses Jahr im Draft. Andererseits muss man noch sagen, die NFL, die sagt es immer mal wieder, es gibt starke und schwache Jahrgänge. Am Ende des Tages ist doch irgendwie immer so ein Typ dabei, wo alle sagen, der ist Hammer. Ob es dann so Kyler Murray war, den vorher nicht so viel auf dem Schirm hat, nur Joe Burrow, der eben in seinem letzten Jahr alles gedreht hat. Das gab es einfach jetzt in der vergangenen Saison nicht so. Aber auch da ist die NFL gut genug, uns das Gefühl zu geben, in wenigen Monaten, dass da die neuen oder in wenigen Wochen schon, dass da der neue Superstar nur darauf wartet, endlich sonntags zu spielen.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ich gehe stark davon aus, du wirst mich auf dem Laufenden halten, was all das angeht. Ich habe noch, vielleicht abschließend zu diesem NFL-Thema, ich habe noch ein Statement gelesen von Julian Edelman. Ich hatte es dir auch geschickt. Das fand ich irgendwie ganz spannend, weil es irgendwie eben so diese typische amerikanische Sichtweise irgendwie ausgedrückt hat. Der hatte sich geäußert zu dem Ukraine-Krieg und hat besonders Zelensky, den ukrainischen Präsidenten, als für sein Great Leadership und sowas hervorgehoben. Und ich musste irgendwie schmunzeln. Er hat dann so geschrieben, I stand with Zed. Also er hat ihm dann so eine Abkürzung gegeben und that Zelensky guy und so. Das fand ich auf jeden Fall irgendwie spannend. Ich habe sonst nicht so viel mitbekommen, so aus diesem NFL-Kosmos, der ja politisch irgendwie auch immer sehr umstritten ist. Aber das habe ich jedenfalls gelesen und fand es irgendwie interessant. Also wenn ihr euch dafür interessiert, ich glaube auf Facebook war es. War es auf Facebook? Ich weiß nicht.
Dann check,
ja, war auf Facebook, getwittert. Oder? Getwittert. So, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall mal durchlesen. So ein typisch amerikanisches Ding. Und ansonsten würde ich, glaube ich, damit auch überleiten zur NBA, wenn du nichts mehr zur NFL auf dem Herzen hast. Und vielleicht da auch direkt einsteigen mit, ja, also ich habe es mir jetzt eben nochmal reingezogen, was so ein bisschen auch so eines der Bilder war jetzt. Man hat ja mit Alex Len, dem Center von den Sacramento Kings, eben einen ukrainischen Spieler. Und die haben, ich glaube, gegen die Nuggets gespielt und sich dann vorm Spiel auch irgendwie so schulterschlussmäßig Arm in Arm für eine Schweigeminute hingestellt. Das war auf jeden Fall dort auch Thema. Es gab noch ein Statement. Das hast du gelesen, Peter?
Genau, wo sich einfach auch die beiden populären ukrainischen Spieler der NBA positionieren. Einfach eben gegen das, was da passiert. Und nochmal aus ihrer Sicht eben Bezug nehmen zu ihrem Heimatland und eben auch sagen, ey, wir lehnen kategorisch Krieg ab. Die Ukraine ist ein friedliches Land. Und genau, so den Gedanken bei all ihren Freunden, Verwandten und generell allen Menschen, die gerade im Kriegsgebiet leben müssen. Und hoffen eben, dass das so schnell wie möglich zu Ende geht. Und ja.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, weiterhin irgendwie den Umgang aus dem US-Sport zu beobachten. Man weiß ja, dass die USA auf jeden Fall auch kein Kind von Traurigkeit sind und irgendwie die Ligen sich da auch nicht immer mit Ruhm bekleckert haben, was politisches Engagement und Statements angeht, irgendwie das große Thema Colin Kaepernick und sowas, ne? Und das geht ja dann irgendwie in ganz viele weitere Richtungen. Deswegen finde ich das auf jeden Fall sehr spannend und wenn jemand von euch da draußen irgendwie sowas wahrnimmt, dann schickt mir oder uns doch gerne über Instagram einfach mal irgendwie dazu ein paar Updates, Statements, was auch immer ihr als verrückt wahrnimmt, so wie ich jetzt zum Beispiel dieses Edelman-Ding da in den Raum geschmissen habe. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. So, und dann, um jetzt weiter zum Sportlichen zu kommen, das hast du sicherlich auch mitbekommen, Peter, der große Trade in der NBA, der vor allem James Harden zu den 76ers gespielt hat. Ben Simmons hat noch keine Partie für die Nets gemacht. Man weiß auch noch nicht, wann er zurückkommt. Also ich weiß es auf jeden Fall noch nicht. Wohingegen Harden jetzt irgendwie direkt mit 2 Triple-Doubles für die Sixers eingestiegen ist und Embiid begeistert sagt, so viel Platz hatte ich noch nie.
Ja.
Also das ist auf jeden Fall irgendwie, wird sehr spannend. Ich habe jetzt natürlich das Spiel gegen die Knicks gesehen, es war glaube ich vorgestern Nacht oder so. Ich finde das sehr, sehr spannend, was da jetzt in Philly passiert. Die haben irgendwie eine richtig spannende und gute Truppe, spielen aber auch in der Eastern Conference, die irgendwie sehr bunt durchgemischt ist, wo wir gestern Nacht, wir nehmen gerade Dienstag auf, das Spitzenspiel zwischen den Heat und den Bulls hatten, wo vor der Saison auch keiner gesagt hätte, das wird 1-2 im Osten sein, was die Heat auch für sich entschieden haben. Und naja, dann haben wir immer noch irgendwie so eine Moves wie die Cavs sind auf 5 sitzend und die Nets, das Superteam, na klar, auch durch einige Verletzungen gebeutelt, krebsen sich gerade irgendwie so auf der 8 rum und naja, von unten kommt da jetzt auch nicht so viel Druck, aber ich hätte irgendwie die Hawks auch eher in den Playoffs gesehen. Passieren auch im Westen spannende Dinge. Da gibt es natürlich vor allem die Lakers zu nennen, die wir in unseren Medien auch sehr häufig als das Trouble-Team gerade wahrnehmen, was sie auch sind. Die stehen,
da habe ich auch gehört, dass LeBron so sagt, wie viel, ja, ich bin ja hier der Junge aus Cleveland und es ist nie ausgeschlossen, dass ich da nicht zurückgehe.
Ja, also das ist, da machst du natürlich auch ein spannendes Thema auf, ne? Das war ja, also generell, hast du das mitbekommen mit seinem Sohn auch, was er dazu gesagt hat?
Erzählt uns gerne.
Sein Sohn Bronny ist ja scheinbar auch kein schlechter Baller und naja, ich glaube, LeBron sagt es auch nicht ganz untaktisch, um vielleicht so ein bisschen seinen Draftwert zu steigern. Aber er hat gesagt, ich möchte auf jeden Fall am Ende meiner Karriere noch ein Jahr mit Bronny zusammenspielen, mit seinem Sohn, egal wo, wo dann halt eben auch irgendwie so dieses Cavs-Thema immer ein bisschen mit rumschwirrt. Was natürlich aber die Draft-Prospect für Bronny riesig erhöht, wenn du weißt, du draftest dir einen jungen Spieler und kriegst quasi LeBron James und wir wissen, wie verrückt er mit 36, 37, wie alt er ist, jetzt noch spielt. Keine Ahnung, dann ist er vielleicht 40, aber dem ist alles zuzutrauen. Und ich sag mal so, da wird es bestimmt das ein oder andere Team geben, das sich jetzt denkt, och, den Bre, den ziehen wir doch jetzt mal schön an der 2 oder an der 3 und dann kriegen wir noch einen LeBron on top. Das finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend.
Ja, also LeBron sagt wortwörtlich, mein letztes Jahr werde ich mit meinem Sohn spielen, wo auch immer er spielen wird, da würde ich auch hingehen. Ich werde alles tun, was nötig ist, um ein Jahr mit meinem Sohn zu spielen. Da geht's auch nicht mehr um Geld. It's not about the money at that point.
So, ne? Also, das ist schon ein klares Statement und das ist auch irgendwie, also keine Ahnung, ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Jetzt mal fernab von diesem ganzen Lakers-Trouble, den wir da gerade haben. Ich glaube schon, dass LeBron nächstes Jahr irgendwie noch bei den Lakers spielen wird. Aber auch da sind das ja sehr kontrollierte Aussagen, mit denen er einfach den Druck auf die Franchise erhöht und sagt, yo, mit dem Misthaufen, den wir da gerade rumflitzen, wird das nicht so weiterlaufen. Und irgendwie wird da wahrscheinlich im Front Office das ein oder andere Telefonat im Sommer geführt und geguckt, was kann man da wie wieder verbessern und umtauschen, ne?
Ja, aktuell ist der 2004 geborene Bronny James auf der Highschool, ist knapp 1,90 groß und spielt als Pointing und Shooting Guard in Los Angeles, ja.
2004, das heißt, der ist 17 jetzt?
Wird Ende des Jahres 18.
18, ja, dann, keine Ahnung, 2 Jahre vielleicht? Mal sehen, wie viel College-Time der dann durchzieht, aber wir werden euch dann ein Update geben in unserem Podcast.
Genau. Ich glaube, in der NFL gibt es ein Mindestalter für Spieler, die, wenn du spielen willst, eben auch aus gesundheitlichen Gründen, in der NBA gibt es das nicht.
Ja, ja, das stimmt. Und das ist auch ein guter Punkt zur Überleitung, Mindestalter, denn wir haben den absoluten Rising Star und ich glaube, ich habe es schon mal irgendwo gesagt, Ja Morant ist der Spieler, dem ich zutraue, der irgendwie über die nächsten Dekaden one of the greatest werden kann und meiner Meinung nach auch werden wird. Wir lieben ihn alle für seine Dynamik, für seine Power, für seine Art und Weise zu spielen. Die Grizzlies jetzt auf, lass mich kurz nachschauen, 43 Siege, 20 Niederlagen auf Platz 3 im Westen zu tragen. Hast du seinen Dank gesehen gestern Nacht?
Peter, beschreib ihn mir.
Ja. Hausaufgabe für dich. Okay, gleich, okay. Wenn dieser Podcast vorbei ist, öffne das Internet. Ja Morant hat absolut das Leben von Jakob Pöltl für die nächsten Tage nicht leicht gemacht. Er hat einen absoluten Posterdank, einen wahnsinnigen Highlight-Dank abbekommen. Und nachdem Ja Morant irgendwie vorgestern Nacht schon 47 Punkte gemacht hat, hat er gestern nochmal mit 52 Punkten sein Career-High nachgeschoben. Der Bruder begeistert mich auf jeden Fall hardcore und genau, Empfehlung des Hauses, Peter, zieh dir diesen Dank rein. All eyes on Ja Morant. Und damit...
Der damals an zweiter Stelle gedraftet wurde, hinter seinen Williamson. Das ist das, was ich über ihn weiß und man halt so dachte...
Da also kommt wieder der Draft-Spezialist.
Komplett im Schattenstand einfach von dem Spieler.
Absolut, ja.
Und sein Williamson ja also nach wie vor einfach... aus verschiedenen Gründen nicht das zeigen kann, was er im College zeigen konnte oder nicht abrufen kann, ist vielleicht die bessere Wortwahl.
Ja.
Und jetzt irgendwie in New Orleans steht, die rumtraden wie sonst was, wo man auch eher denkt, die wollen eher in 2 Jahren gewinnen als jetzt gerade und einfach nicht so aufregend sind.
Nee, absolut leider nicht. Viele spannende Spieler, aber halt eben nicht so, ne, also wenn du jetzt sein als den Superstar hättest, dann hätten die schon wirklich einen guten Squad und ich finde auch irgendwie diesen McCollum-Trade nicht so verkehrt. Aber ne, das ist halt einfach, da fehlt so der Anführer, der Spieler und ja, weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, ob das mit seinen Williamson da noch was wird. Keine Ahnung. So, aber um jetzt nochmal direkt, Digga, ich bin heute König der Überleitung, Alter. Du bist ein bisschen da reingegrätscht, aber ich war gerade bei Ja Morant und seinen Monster-Dunks. Da möchte ich jetzt eigentlich zu dem großen Thema für mich in den letzten Tagen, Wochen überleiten, das NBA All-Star-Weekend. Peter, und du meintest eben schon im Vorgespräch so, ja, All-Star kann man sich eigentlich schenken und so, ne? Das finde ich, also ist jetzt kein kontroverses Statement, aber da bin ich anderer Meinung. Deswegen, was sagst du?
Also auch hier wieder gesprochen, so eher aus der Football-Perspektive. Ne? Da ist ja das All-Star-Spiel wirklich, da will es halt keiner mehr verletzen.
Unsere Football-Basketball-Fronten verhärten sich hier zunehmend, das gefällt mir gut.
Und da ist das ja einfach so komplett witzlos. Also verstehe ich ja auch, ne? Die Football-Spieler haben dann da 4 Monate inklusive Preseason sich gegenseitig Schulterbett an Schulterbett gerammt und sich wehgetan. Die wollen dann einfach All-Star-Game, früher noch in Hawaii, jetzt immer woanders an schönen Orten, einfach schönes Wochenende haben, bisschen Media-Gedönse machen und am Ende spielen sie noch ein bisschen Football, aber O-Line gegen D-Line hat auch keinen Bock mehr, sich irgendwie umzuhauen. Das funktioniert natürlich in der NBA noch eh ein bisschen besser, weil Basketball noch viel mehr so ein Spiel ist, als dass es Football ist, würde ich sagen. Also wirklich so Spiel im Sinne von so Spiel und Spaß, also kein, du Basketballer, du beendest deine Karriere, ja egal, du wirfst auch ein paar Körbe 10 Jahre später, ne? Mhm. Ich glaube, so als Football-Profi machst du das irgendwie eher selten, dass du denkst, komm, lass doch mal schnell durch eine O-Line laufen als Running Back.
Ich mach noch ein paar Tackles.
Ja, genau. Und was habe ich mitbekommen? Steph Curry ist wohl so der Spieler gewesen überhaupt, hat wie viele Punkte gemacht? 60, 50?
Ich hätte jetzt 50 gesagt, Digga, aber was der für Punkte gemacht hat, Junge. Also der hatte so eine Phase im dritten Quarter, wo der einen nach dem anderen und immer noch mal 2 Meter weiter weg reingeschmissen hat. Das war schon augenweit auf jeden Fall wieder.
Ja, also ich habe dann eben die Aufnahmen gesehen, wie sie alle an der Dreierlinie stehen und Giannis passt da nochmal schnell rüber. Und man denkt, der ist schon brutal frei und Steph ist noch 1000-mal frei und macht das Ding aber rein, dreht sich während des Wurfs zurück, guckt in die Kamera und so Bilder sind da entstanden.
Genau, ja. Genau, der ist ungefähr losgelaufen, da ist der Wurf gerade so an der Mittellinie losgesegelt. Also, ne, der war nicht mal in Korbnähe, da war der Bree schon weg und wusste, der kann feiern. Das war, hat schon Spaß gemacht. Das war dann für dich aber auch nur so, yo, ich ziehe mir Highlights in Social Media rein.
Ich ziehe mir rein, immer sowas, was ich sehr mag, ist der All-Star-Draft. Mhm. Also in dem Fall, wo dann LeBron und Kevin Durant da sitzen. Das finde ich immer aufregend, weil das einfach, oder Giannis hat es ja auch letztens noch gemacht, das einfach schön ist zu sehen. Das bringt noch ein bisschen mehr so diesen ganzen Liga-Team-Familien-Gedanken rüber, dieser internationalen Liga. Mhm. Was eben auch, warum wir auch das irgendwie auch so schön, oder ich das so schön finde, dass eben die Ligen dann doch so international und global sind, dass du so viele verschiedene Nationalitäten da hast. Das finde ich lustig zu sehen. Das drumherum kriege ich mit. Ich habe mitbekommen, LaMelo ist nachgerückt. Genau. Weil wer nicht spielen konnte?
War es KD sogar? Oder Harden? Irgendwie sowas, ja.
Genau, und dann kriege ich mit, wer die verrücktesten Outfits anhat und sehe viele Fotos mit leuchtenden Bällen.
Mhm. Ja, also ich bin, ich verstehe deine NFL-Perspektive auf jeden Fall vollkommen. Ich habe mir nämlich dieses Jahr, was ich sonst nie mache, auch tatsächlich mal irgendwie ein paar Minuten von dem NFL All-Star-Game reingezogen und habe dann irgendwie, keine Ahnung, nach 10 Minuten ausgeschaltet, weil ich dachte so, was soll die Scheiße hier? Ich bin aber großer Fan vom NBA All-Star-Weekend und ich muss auch sagen, vom gesamten Weekend. Das steht bei mir wirklich so im Kalender drin, so auf, Digga, geil, da ist Rising Stars, geil, da ist Dunk-Contest, da ist Dreier-Contest und da bin ich All-Weekend am Stüssel. Dementsprechend habe ich mich da auch dieses Jahr wieder sehr, sehr drauf gefreut. Es wurde, glaube ich, schon häufig genug darüber geredet und auch in Social Media auseinandergenommen. Der Dunk Contest war dieses Jahr die absolute Krönung der Frechheit. Das war letztes Jahr schon nicht gut und das war dieses Jahr wirklich absolut unterirdisch und hat mich persönlich sauer gemacht. Daher an dieser Stelle auch nochmal an alle NBA-FunktionärInnen, NBA Deutschland, falls ihr uns zuhört, ey, kümmert euch mal bitte darum. Das geht nicht. Ich habe ein Konzert gespielt in der Schweiz. Ich komme von der Bühne nachts um 2 durchgeschwitzt, fertig und ich denke mir so, ey, ich muss schnell aufs Hotel, Dunk-Contest geht los, ich musste am nächsten Morgen zurückfliegen und für mich war aber völlig klar so, ey, ich muss den scheiß Dunk-Contest gucken, bin dann noch so bis 4, 5 wach geblieben und war dann einfach wirklich persönlich sauer auf diesen Dunk-Contest, auch wenn am Ende mit Obi Toppin einer von meinen Knicks das Ding gewonnen hat, das war halt, naja, gut, Der Bruder hat halt 2 Dinger irgendwie da so ein bisschen reingeschimmelt, aber die haben auch nicht gekracht. Und ich erinnere mich da immer gerne irgendwie an so geile Highlight-Dunk-Contests wie Zach LaVine und Aaron Gordon zurück, wo ich ekstatisch nachts vorm Fernseher saß. Und das wünsche ich mir auf jeden Fall wieder zurück. Spannend war tatsächlich dieses Jahr, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Peter, dass Carl Anthony Towns den Dreier-Contest gewonnen hat.
Nein.
Okay, the first big man, glaube ich, tatsächlich, der den Dreier-Contest gewonnen hat, mit einer wahnsinnigen Leistung, irgendwie so 29 Punkte im Finale gemacht und es war ein illustres Line-Up und als die so vorgestellt wurden, war so für mich irgendwie, ich gucke jetzt auch nicht sonderlich viele Timberwolves-Spiele und dann war es so ein bisschen so, yo, okay, Cat macht mit, ist kein schlechter Shooter, aber da waren schon weitaus bessere Jungs aus dem Backcourt dabei und dann hat der Breder ziemlich souverän geholt. Deswegen Shoutout Carl Anthony Towns, das hat Spaß gemacht und eben dann auch im All-Star-Game alleine haben wir spannendere Dunks gesehen als im Dunk-Contest. Mir macht das All-Star-Game sehr viel Spaß, eben weil halt, wie du schon meintest, Basketball auch einfach von der Ästhetik und so natürlich viel mehr hergibt, um so ein Showspiel mit ein paar Alley-Oops und irgendwie geilen Aktionen aufzuzocken. Und genau, deswegen bin ich da auf jeden Fall voll into it. Wir hatten dieses Jahr tatsächlich auch wieder eine spannende Halftime-Show, nachdem wir sonst schon irgendwie, keine Ahnung, J. Cole's, Meek Mills und Konsorten hatten. Hatten wir dieses Jahr. Machine Gun Kelly war sehr irgendwie eingespannt, weil das ganze Weekend ja in Cleveland stattfand.
Ja, ja.
Und hatten dann eine Halftime-Show mit DJ Khaled, der Ludacris, Mary J. Blige, Lil Wayne, Gunner, Migos, Lil Baby, was weiß ich nicht alles im Gepäck hatte und das hat für mich auf jeden Fall irgendwie diesen ganzen, ne, ich sag immer wieder, ich bin großer Fan von dieser Popkultur und das hat's für mich irgendwie schön abgerundet, das wird bei der NBA auch schon weit besser gemacht, eben mit diesem Hip-Hop-Einfluss und so. Genau, deswegen, ich hatte Spaß und jetzt habe ich dir das komplette All-Star-Game an die Ohren gesabbelt. Aber das ist, was passiert ist. Das wir gehen jetzt so langsam, aber sicher auf die spannende Playoff-Phase zu. Ich denke mal, wir werden uns wahrscheinlich aber irgendwie für die nächsten Folge auch einfach mal wieder Gäste einladen, weil jetzt, wie Peter schon meinte, in der NFL passiert gerade nicht so viel. Und auch in der NBA war das für mich gerade das Highlight. Nee, ich habe nur ein großes Highlight auch heute auf Twitter gesehen. Shoutout Detlef Schrempf hat einfach ein geiles Foto mit Barack Obama gepostet. Das kannst du dir auf jeden Fall auch mal reinziehen. Das ist so always great to see the president oder sowas. Habe ich auf jeden Fall gefeiert. So auf
Homie-Basis oder was?
So auf Homie-Basis. So, ey, wir zocken kurz eine Runde Golf oder so Type hatte das. Auf jeden Fall super, super nice. Genau, das wollte ich auf jeden Fall noch shoutouten. Und ansonsten, jetzt steuern wir hier schon aufs Ende zu und auch da habe ich mir eine wunderbare Überleitung überlegt, weil wir haben ja heute etwas zur Verlosung im Gepäck, da kannst du gleich mehr dazu erzählen. Meine Überleitung wäre nämlich noch, im Zuge des All-Star-Weekends gab es ja nochmal irgendwie so diese Auszeichnung der Top 75 NBA-Spieler, was ich übrigens auch wahnsinnig krass fand. Ich habe mit irgendeinem Homie drüber gequatscht, der meinte so, ja, voll langweilig, die haben sich einfach dahingestellt und ich fand es einfach überkrass, so alle Legends von, keine Ahnung, weiß ich nicht, den jüngsten jetzt, weiß ich nicht, ob es Russell, nee, Giannis war auf jeden Fall der jüngste, bis hin über Magic Johnson, John Starks und Pipapo, so diese ganzen Eras da nebeneinander zu sehen, das hat mich einfach riesig glücklich gemacht. Und dann gab es eben auf einer Pressekonferenz, was ich richtig gänsehautmäßig fand, auch Giannis, der halt einfach Dirk Nowitzki so geisteskrank abgehypt hat, hat dann sowas gesagt wie, ey, das war super nice, da neben Spielern wie LeBron, Carmelo und Pipapo zu stehen, aber even more incredible war es für mich, neben Dirk Nowitzki dort zu stehen.
Sehr sympathisch.
Ey, absolut, absolut Gänsehaut-Moment, Alter. Der europäische Spieler, der uns die Türen aufgemacht hat. Ich hoffe, Luca und Joker und ich, wir können diesem Vorbild folgen und Pipapo oder afrikanische Spieler können dem Vorbild von Hakeem Olajuwon folgen. Und das fand ich auf jeden Fall sehr schön. Grundsätzlich ja auch einfach, ne, haben wir schon oft genug drüber geredet, die Wertschätzung, die Dirk eben auch da genießt, hat man auch wieder an dem Applaus. Fand ich auch sehr spannend übrigens, als die Spieler so einliefen, wer wie viel Applaus und Lärm bekommen hat. Genau, und da hatten wir eben Dirk als einen von zwei europäischen Spielern, nämlich Giannis und Dirk, in dieser Top 75 Liste. Und ich bin gespannt, wer da in Zukunft noch auftauchen wird. Und damit kommen wir zu unserem Big Prize diese Woche.
Ist richtig, denn wenn du bis hierhin hörst, dann hast du das absolut auch verdient, ein Trikot zu gewinnen. Und
das sind die Real Ones.
Freunde von NBA Deutschland, so neu gewonnene Freunde. Anlässlich der 75. Jubiläumssaison gibt es nämlich auch das All-Time-NBA-European-Voting. Oder gibt es aktuell, das Voting läuft zum European Moment, sprich fünf Momente gibt's mit europäischer Beteiligung in der NBA, historische Momente. Ich bin mir sicher, kannst du auch so gut Skala von machen und wie viele Momente davon hast du direkt emotionale Verbundenheit zum Stegreif. Das ist wie so eine Skala von wegen, wie sehr bist du schon dabei und wie lange. Ich bin überrascht. Kannte doch eine ganze Menge davon. Und ich würde sagen, ich moderiere diese kurz an und dann gibst du kurz deinen Senf dazu ab und kannst ja auch öffentlich sagen, was du dann wählen würdest. Also, nominiert wurden diese fünf Momente von einem Expertengremium und da können wir jetzt abstimmen, eben als Votende. Es gibt Nummer 1, Tony Parker gewinnt als erster Europäer die Finals-MVP-Trophäe. Ist so der französische Spieler, hat, soweit ich weiß, betreibt auch da aktuellen Verein oder ist Eigentümer eines Vereins in Lyon. Und ja, hat sein Leben lang bei den Spurs gespielt, bis auf die letzte Saison, soweit ich mich erinnere, und gewinnt als erster Europäer die Finals-MVP-Trophäe. Wie hast du das damals mitbekommen?
Ich muss sagen, ich war nie ein großer Fan von Tony Parker. Also natürlich irgendwie immer ein humble Dude, ein absoluter Teamplayer. Aber ich war jung, ich war wild, ich wollte spektakuläre Spieler sehen. Und das war Tony Parker eben nicht. Das war für mich immer irgendwie so ein bisschen so der langweilige Type. Und grundsätzlich finde ich jetzt so diese ganze Spurs-Era im Nachhinein spannender, als ich sie damals wahrgenommen habe. Weil damals war das für mich immer irgendwie so dieser, einfach dieser schlichte, gute Passing-Basketball. Ja, dementsprechend, also schon gute Erinnerungen dran, gute Zeit, aber jetzt auch eher rückblickend. In dem Moment war das für mich nicht so, oh mein Gott, Tony Parker is the greatest.
Ja, ja. Ja, die waren ja so Anfang der 2000er, was die Golden State Warriors Anfang der 2010er waren, ja.
Ja.
Das ist so dreimal Meister geworden in 5 Jahren oder sowas.
Ja, und auch noch drumherum die ganze Zeit in den Finals gestanden und sowas, ne? Ja. Aber also wäre jetzt auf jeden Fall nicht mein First Pick. Auch da ist für mich dann eher so die Geschichte von Kawhi Leonard, so die mir als erstes so in den Kopf kommt, so der Rising Star, der Youngster bei den Spurs. Und ja, weiß ich nicht, da fand ich so Ginobilis und Duncans und so auch einfach ein Stück weit cooler als Tony Parker. Aber Shoutouts an Tony Parker. Ich glaube, der Bre hat das Herz am rechten Fleck und konnte auf jeden Fall ballen. Mein Top-Euro-Moment wäre es allerdings jetzt nicht.
Der zweite nominierte Moment ist mit spanischer Beteiligung.
Pau Gasol. Von,
richtig, wird Back-to-Back-Champion mit den Lakers.
Mhm. Ja, also solid. Pau Gasol für mich immer solid. Aber jetzt auch dann die Lakers, wann war das? 2009, 10, irgendwie sowas? Weißt du das?
Auf jeden Fall mit Beteiligung von
8,
Kobe.
9, 10, irgendwie sowas, genau. Was ja einfach immer noch Kobe für mich ist. Pau Gasol würde ich ähnlich einsortieren auf so Solid Level, war okay. Aber hatte ich auch nie einen Riesenbezug dazu.
Aber du hast absolut recht, war eine Saison 2008, 2009 und 2009, 2010. Wo sie ja gewinnen konnten.
Krass, nicht schlecht. Ich habe normalerweise kein Zeitgefühl, deswegen bin ich darauf sehr stolz, dass ich das grob richtig eingeordnet habe.
Der dritte Moment ist eben mit deutscher, fränkischer Beteiligung. Dirk Nowitzki führt die Mavs zu ihrer ersten NBA Championship im zweiten Anlauf.
Ja, also was soll ich sagen? Das ist natürlich, wird glaube ich wahrscheinlich für viele von uns, auch für unsere HörerInnen, der Moment sein und war für mich auch einfach der Moment, wo es für mich mit NBA gucken so richtig intens losging. Ich habe jedes Game von diesen Finals geschaut und ja, das ist für mich jetzt in dieser Auswahl da auf jeden Fall the biggest moment.
Dann haben wir noch Toni Kukoč holt den Freepeat mit den Bulls.
Mhm. Ja, also kennt man natürlich, aber weit vor meiner Zeit irgendwie habe ich auch nur wahrgenommen durch diese Bulls-Documentaries, krasse Zeit gewesen, aber fehlt mir natürlich und dir wahrscheinlich ja auch einfach der zeitliche Bezug dazu, ne? Das ist vielleicht eher so ein Ding auch, also hört man auch immer sehr viel Gutes von, was vielleicht eher ältere HörerInnen als den Moment picken würden, kann ich mir zumindest vorstellen.
Ja, also Freepeat in dem Fall eine 3 hintereinander gewonnene Meisterschaften. Und dann das letzte, auch das jüngste, der europäische Spieler gerade, oder einer von den zwei mit Luca, aber der letzte nominierte Moment ist Giannis für die Bucks zu ihrem ersten Titel in 50 Jahren.
Du darfst Jokic nicht außen vor lassen, einer von den dreien, würde ich sogar sagen.
Ja.
Ja, also ich glaube, Giannis auch game-changing Player. Es ist halt einfach nur noch sehr frisch so, ne? Irgendwie, wenn wir jetzt so über History und die biggest European Moments reden, dann ist es natürlich schwierig, da jetzt einen Moment aus dem letzten Jahr zu picken. Davon mal abgesehen, dass ich natürlich oder wir natürlich eh hier, du wahrscheinlich ja auch Team Dirk sind und das unser Moment ist, bin ich gespannt, was da noch geht bei Giannis, bei den Bucks, aber ich glaube, das wird noch sehr, sehr viele Jahre sehr spannend und ich glaube, dass wir dann auch in 10 Jahren da sitzen werden und uns denken, oh mein Gott, Giannis, was der mit den Bucks damals gemacht hat, das war eine wilde Era. Shoutout Giannis.
Absolut, 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 aber genau, Stand jetzt sind wir wahrscheinlich bei Dirk Nowitzki am Voten.
Und ihr könnt jetzt auch voten. Und die könnte aber auch, können die Leute auch so eigene Moments reinwerfen schon, oder?
Nee, es gibt die 5 Nominierten, gibt's sprich, du hast, genau, sozusagen 5 Wahlmöglichkeiten, ja.
Also, falls euch noch andere geile Moments einfallen, dann könnt ihr uns die ja trotzdem gerne mal schreiben. Ansonsten könnt ihr aus diesen Moments auswählen und könnt ein Trikot gewinnen. Die City-Edition des Netztrikots, richtig?
Richtig, genau. Wir posten ein Bild des Ganzen, das wir eben zugeschickt bekommen haben, bei unserem Instagram-Account @backspinsportscorner und dort könnt ihr dann einmal kommentieren, was ist euer Lieblings Moment. Und dann schreiben wir euch kurz Zeit später, wer denn gewonnen hat. Ich würde sagen, wir lassen das Voting eine Woche laufen, ab Post-Veröffentlichung. Das heißt euren Freunden, dass sie uns auch gerne Folgen zuhören und voten können. Und dann habt ihr bald ein Trikot bei euch zu Hause.
Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich drücke euch die Daumen. Abschließend wünschen wir uns Frieden auf der Welt und hören uns in 2 Wochen wieder.
Genau, und hoffen, dass dann die Umstände sich gebessert haben.
Ciao, Leute.
Ciao. Are you ready to play the game? You like that? When it's time for action. Da-da-da, da-da-da. I love sports. Backspin. Sports Corner.